الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نبحث إن شاء الله تعالى weiter mit dem vierten, dritten Vortrag zu der vorgesehenen Vortragsreihe über سورة المنتحنة. Und noch ein kleiner Nachtrag. Wir sind jetzt natürlich beim 12. Vers angelangt, aber noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar, wenn wir uns die Sura, die 10. Ayah der Sura anschauen, dort Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ. Und auf Deutsch übersetzt heißt das so viel, haltet nicht an der Ehe mit den ungläubigen Frauen fest. Und nach einer anderen Lesart heißt es, وَلَا تُمَسِّكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ. Auch das von Abu Amr und Jakob. Und das wäre auch wieder eine Betonung des Verbes. Und müsste man vielleicht übersetzen mit, und haltet nicht fest an dem, an der Ehe mit den ungläubigen Frauen. Wir schauen uns mit Allah subhanahu wa ta'ala jetzt den 12. und den 13. Vers des Unterrichts an. Und unter dem Titel Die Zerstörungsfaktoren der Geschwisterlichkeit. Wenn wir Erfahrung haben, was die Grundlage der Geschwisterlichkeit ist und wie auch der Umgang dieser Geschwister mit Leuten ist, die nicht zu ihrer Gruppe der Geschwister gehört, schauen wir uns als nächstes jetzt an, was zerstört diese Geschwisterlichkeit. Wir lesen erstmal die Verse, die wir vorhaben zu erläutern. Vers Nummer 12. O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueid zu leisten, dass sie Allah nicht zweigesellen, nicht stehlen, keine Unzucht begehen, ihre Kinder nicht töten, keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren eigenen Händen und Füßen ersinnen, und sich dir nicht widersetzen in dem, was recht ist, dann nimm ihren Treueid an und bitte Allah für sie um Vergebung. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. O, die ihr glaubt, nehmt nicht Leute zu Schutzherren, denen Allah zürnt. Sie haben ja die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben, so wie die Ungläubigen die Hoffnung auf die Wiederauferstehung der Toten in den Gräbern aufgegeben haben. Das sind die Verse, die wir uns als nächstes anschauen möchten, über Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, diese zu verstehen und in die Tat ordnungsgemäß umzusetzen, denn erst derjenige, der dazu imstande ist, und erst derjenige, den wir darum zu bitten haben. Der Vers Nummer 12, O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueid zu leisten, ist ein Vers, den man den sogenannten Vers des Treueschwures der Frauen nennt, oder den Frauentreueid. Auf Arabisch Ayatu Bay'atin Nisa. Bay'atin Nisa, auf Arabisch Bay'a, bedeutet Treueid oder Treueschwur. An Nisa sind die Frauen. Und warum bezieht er sich auf die Frauen? Aus mehreren Gründen. Nummer eins, weil der Prophet hier angehalten worden ist, von den Frauen den Treueid anzunehmen. Das heißt also, weil sie eben hier angesprochen, wenn gläubige Frauen zu dir kommen. Und diese Art Treueid hat der Prophet alaihi salatu wassalam nicht nur von Frauen entgegengenommen, sondern auch von manchen Männern. Und er wurde Treueid der Frauen genannt, weil beim Treueid, den der Prophet ﷺ von Frauen genommen hat, gab es keinen Treueid in Bezug auf den Kampf mit dem Propheten ﷺ. Denn Frauen sind in der Regel an Kämpfen nicht beteiligt, deswegen ist er auch hier beim Treueid nicht erwähnt. O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueid zu leisten und so weiter, dann nimm ihren Treueid an. Das hat der Prophet ﷺ in mehr als einer Begebenheit gemacht. in einer Begebenheit, chronologisch gesehen, später, die spätere Situation war am Tag der Befreiung Makkas. Am Tag der Eroberung Makkas, Rückeroberung Makkas, in dem der Prophet a.s.w. von den Frauen aus Makka den Treueschwur angenommen hat. Man sagt, er saß auf dem Berg As-Safa und die Frauen kamen nach und nach zu ihm und haben ihn in den Islam angenommen und ihm die Treue geschworen. Allerdings ist dieser Vers natürlich schon vorher herabgesandt worden und dieser Treueschwur wurde auch schon vorher praktiziert. Aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen wir den sogenannten die sogenannte Aqaba Bay'ah. Und davon gibt es zwei. Es gibt die erste und die zweite Aqaba Bay'ah. Was ist das damit gemeint? In der Zeit, in der der Prophet alaihi salatu wasallam noch in Mekka war, gab es schon einige Gläubige in Medina, die ihm vorausgeeilt waren. Vorausgeeilt waren, also gemeint, den anderen vorausgeeilt waren, anderen Medinensern vorausgeeilt waren und den Islam angenommen haben, noch bevor der Prophet a.s.w. auswanderte. Und diese kleine Schar hat sich mit dem Propheten a.s.w. im 12. Jahr nach der Hijra bei einem Passweg in Mina getroffen. Und Passweg auf Arabisch heißt Aqaba. Das heißt, zur Hajj-Zeit gab es die ideale Möglichkeit für den Propheten sallallahu alaihi wasallam den Islam zu verkünden und die Leute dazu einzuladen. Und er hat ein geheimes Treffen abgehalten mit einigen Medinensern, die zur Hajj-Zeit gekommen waren und den Propheten sallallahu alaihi wasallam treffen wollten, im Geheim treffen wollten und den Treueschwur leisten wollten. Also, das war im 12. Jahr nach der Hijra, gab es die sogenannte Bay'atu al-Aqaba al-Ula. Das war schon vorher, nicht im 12. Jahr nach der Hijra, sondern vorher haben sie sich. Im 12. Jahr haben sich 12 Leute getroffen. Haben sich 12 Leute getroffen in Mina bei diesem Passweg und haben ihm die Treue geschworen. Das war's. Und diese Treueschwur, der Treueschwur beinhaltete diese Aspekte, die hier im Koran erwähnt worden sind. Und das waren sowohl Männer als auch Frauen. Und ein Jahr später in der Bay'ah, Bay'at al-Aqaba al-Thaniya, in der zweiten Aqaba, beim ersten Mal hatten sie sich dann verabredet, das Jahr darauf würden sie sich noch einmal treffen und dann waren dann 70 Leute ungefähr, die sich dort mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an der gleichen Stelle getroffen haben. Und in beiden Fällen hat der Prophet alaihi salam von ihnen die Treue angenommen, aber beim zweiten Mal hat er noch ein paar Punkte hinzugefügt und das Entscheidende war bei der zweiten Bay'a, dass sie ihm die Treue geschworen haben, ihn a.s.w. zu verteidigen, wenn er nach Medina kommt, genauso wie sie ihre eigenen Familienangehörigen in Schutz nehmen. Und so war es dann auch, als der Prophet a.s.w. ausgewandert ist. Na. Und dazu gibt es natürlich ein paar Überlieferungen über den Propheten a.s.w. und eine der Überlieferungen oder ein paar möchte ich euch dazu vorlesen. Eine davon befindet sich in Al-Sahih al-Bukhari, aber auch eine in Sunan Abi Dawud. So berichtet Ubadah ibn Samit, radiallahu ta'ala anhu, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hatte und eines der Oberhäupter in der Nacht von Aqaba war. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich in einer Versammlung befand. Um ihn herum war eine Schar seiner Gefährten. Ubadah ibn Samit berichtet, er rief uns zu sich und sagte, kommt und leistet mir den Treueschwur, dass ihr Allah nichts beigesetzt. Ihr seht, das ist der gleiche Inhalt wie im Vers, dass ihr Allah nichts beigesetzt. Dass ihr keinen Diebstahl und keinen Ehebruch begeht. Und dass ihr eure Kinder nicht tötet und dass ihr keine Verleumdungen erfindet und verbreitet. Dass ihr keine Seele tötet, die Allah für unverletzlich erklärt hat. Es sei denn, es geschieht rechtmäßig. Dass ihr nicht plündert und dass ihr euch nicht gegen mich bei Konventionellen auflehnt. Und er sagte, dass betreffend, wozu er uns verpflichtete, wir leisten den Treueid zu hören und zu gehorchen. Sowohl wenn es uns angenehm ist, als auch dann, wenn es uns zuwider ist. In schweren und in leichten Dingen. Selbst wenn wir unserer Rechte entzogen werden. Die Herrschaft jenen, die sie innehaben, nicht streitig zu machen. Außer ihr erkennt an ihnen offenkundigen Unglauben, den Allah durch einen deutlichen Beweis als solchen bestätigt, für die Wahrheit einzutreten, wo auch immer wir sind, und um Allahs Willen niemandes Tadel diesbezüglich zu fürchten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer von euch das erfüllt, der wird seinen Lohn von Allah erhalten und ins Paradies eingehen. Und wer etwas davon unterlässt und dafür in dieser Welt bestraft wird, so ist das eine Sühneleistung und reinigend für ihn. Und wer davon etwas unterlässt und Allah bedeckt sein Vergehen, so liegt das Urteil bei Allah. Wenn er will, so vergibt er ihm und wenn er will, so bestraft er ihn. Ubadah sagte, und so haben wir ihm diesbezüglich all dessen die Treue geschworen. Dieser Hadith beinhaltet viele Aspekte. Auf einige wollen wir natürlich bei der Verserläuterung eingehen. Unter anderem beinhaltet dieser Hadith einen Aspekt, der jetzt im Vers nicht vorkommt, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch die Strafen in diesem Leben als Barmherzigkeit für die gläubigen Menschen gemacht hat. Und dass Allah Azza wa Jal einen Gläubigen nicht zweimal bestraft. Entweder bestraft ihn diesseits oder im Jenseits für seine Sünde, aber nicht doppelt. Deswegen natürlich, wie der Prophet selbst sagt, dass die Erniedrigung oder die Strafe in diesem Leben ist leichter als die Strafe im Jenseits. Insofern, das ist eine Überlieferung von Ubadah ibn Samit radiallahu ta'ala anhu arda. Allahs Prophet wird angesprochen, O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueid zu leisten, dass sie Allah nichts beigesetzt. Und nichts bedeutet überhaupt nichts, weder Großes noch Kleines. Weder große Dinge ihm beigesellen, noch Allahs Recht in kleinen Dingen verletzen. Und wir sagen groß und klein, obwohl klein ist auch schon riesengroß. Klein, man meint nur damit in Bezug auf das Große, weil das Kleine den Iman nicht vollkommen zerstört. Aber ansonsten, die kleine Form von Al-Shirk ist schlimmer als die größten der großen Sünden. Als die größte der großen Sünden, außer natürlich die Beigesellung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sollten sie den Treueschwur leisten, nicht zu stehlen, keine Unzucht zu begehen. Und das ist das, was heißt auf Arabisch, wala yaznin, und der Begriff wird öfter übersetzt als kein Ehebruch zu begehen. Aber das ist nicht der korrekte Übersetzung, sondern Zina ist der illegale Geschlechtsverkehr. Der illegale. Ja? Der Ehebruch ist ein ganz spezieller Fall. Ja? Aber der illegale Geschlechtsverkehr, das ist der, der angeprangert wird oder für diesbezüglich den Treueschwur leistet, um ihn zu unterlassen. Ihre Kinder nicht zu töten. Manche dieser Dinge, die im Treueschwur erwähnt werden, mag den einen oder anderen verwundern, aber man muss die Situation betrachten, die damals vorherrschte. Und wir wissen aus dem Koran al-Karim, wie Allah sagte, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Und wenn das Tod und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, aufgrund welcher Sünde es getötet worden ist, und gemeint ist am Tag der Auferstehung. Und deswegen, diese Sache war ein Akt der Jahiliyyah, und weil man eben Angst hatte, dass Mädchen, die einem geboren werden, die Versorgung verringern und dass sie teuer werden und so weiter und so fort. Und deswegen hat man, manche haben sie dort lebendig begraben. Und der Islam hat diese Sache abgeschafft, unter anderem dadurch, dass er von ihnen dieses Versprechen abgenommen hat. Denn der gläubige Mensch oder der gewissenhafte Mensch wird niemals etwas versprechen und nachher dagegen handeln, denn das ist ein Akt der Heuchelei, Gott bewahre. Ihre Kinder nicht töten, keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren eigenen Händen und Füßen ersinnen. Was ist damit gemeint? Damit sind die sogenannten Findelkinder gemeint, dass eine Frau ein Kind auffindet und sagt, das ist von meinem Mann. Ja? Sie einigt sich mit ihrem Mann, ab jetzt sagen wir, das ist unser Kind. Wir nehmen das bei uns auf und tun so, als wäre uns das eigene. Das ist gelogen und nicht zu verwechseln mit der guten Tat, dass man Waisenkinder aufnimmt. Aber es ist ein Unterschied, ob ich dabei lüge und sage, das ist das Kind von so und so, oder ob ich es aufnehme und auch hier die Rechte der anderen Kinder bewahre und alle anderen Regeln einhalte. Auf jeden Fall, das ist hiermit gemeint. Und hiermit ist nicht gemeint, dass eine Frau ein uneheliches Kind bekommt und dieses dann ihrem Ehemann zuschreibt, als wäre es ein eheliches, weil Zina wurde vorher schon ausgeschlossen. Wo es heißt, dass wir keine Unzucht begehen. Wala yaznin afarat. Wie dem auch sei. Und sich dir nicht widersetzen in dem, was recht ist. Das ist ein allgemeiner Vers. Darunter fällt allgemein, wenn der Prophet a.s. ihnen ansonsten noch etwas anordnet oder ansonsten ihnen etwas verbietet, dann haben sie sich darunter, da haben sie sich dem unterzuordnen. Und auf Arabisch ma'ruf, das heißt wala ya'sinaka fi ma'ruf, das heißt, dass sie sich dir nicht widersetzen in dem, was ma'ruf ist. Ma'ruf kommt vom arabischen Verb arafa. Arafa heißt wissen, kennen. Und ma'ruf ist das Bekannte. Gemeint ist eben alles, was als Teil der Religion bekannt ist. Alles, was als gut bekannt ist. Und darin haben sie sich ihnen nicht zu widersetzen. Und was das bedeutet, lesen wir in manchen Überlieferungen. Wie heißt es? Zum Beispiel sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, hiermit ist gemeint La yanuhna. La yanuhna heißt, sie sollen oder sie dürfen keine Wehklage betreiben. Und in den Sunnah von Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala heißt es über einen Treuschwur, über den Treuschwur, der geleistet worden ist, eine Frau, die den Treuschwur geleistet hat, erzählt, das heißt, dass wir unsere Gesichter nicht zerkratzen, dass wir nicht sagen, oh wehe mir, und dass wir unsere Kleider nicht zerreißen und unsere Haare nicht öffnen. Das sind alles Beispiele als Ausdruck der Unzufriedenheit einer Person. Wenn etwas passiert ist, der eine schlägt sich mit der Hand auf den Kopf, der andere zerreißt seine Kleider, der eine öffnet die gewundenen Haare, der nächste macht was weiß ich. Das sind alles Ausdrücke der Unzufriedenheit mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Insofern, das alles beinhaltete diese Ausdrückung, dass wir uns nicht widersetzen in dem, was recht ist. Das zum einen. Zum anderen, Imam Qatada, rahimahullah, sagte, uns wurde ebenfalls erzählt, وَلَا يُحَدِّثْنَا الرِّجَالِ إِلَّا رَجُلًا مِنْ كُنَّ مَحْرَمًا. Und dass wir auch nicht mit Männern reden sollen, es sei denn, es wäre ein Mahram von uns. Daraufhin sagte Abdurrahman ibn Auf, radiallahu ta'ala anhu, Ya Nabi Allah, inna lana adyafan, wa inna naghibu an nisa'ina. Er sagte, O Gesandter Allah, O Prophet Allahs, manchmal haben wir aber Gäste und wir sind nicht zu Hause bei unseren Frauen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Laysa ulaika anait. Diese meine ich nicht. Und ebenfalls sagte eine Frau, während der Treueschwur geleistet wurde und zum Treueschwur gehörte ja dazu, wie wir gerade gehört haben, dass man keine Wehklage machen darf. Ja? Und da sagte eine Frau, O Gesandter Allahs, der Stamm so und so hat einmal mir geholfen bei einer Wehklage, hat mir Unterstützung geleistet bei einer Wehklage. Wegen meines Onkels, also ihr Onkel ist gestorben, dann kamen die Frauen um. Die Leute haben das damals gemacht als einen Akt des Mitleides und um sozusagen zu demonstrieren, dass dieser Verstorbene eine besondere Person ist. Und je mehr man geklagt hat und wehleidig war, desto wertvoller war sozusagen der Verstorbene. Und das gehört, Gott bewahre, heutzutage zu den großen Sünden. Niyaha. Und dann sagte sie, der Stamm so und so hat mir einmal bei einer Wehklage geholfen, mich dabei unterstützt, als mein Onkel verstarb. Und deswegen muss ich ihnen diese gute Tat zurückgeben. Ich muss ihnen auch einmal helfen, so wie sie mir geholfen haben. Daraufhin weigerte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weigerte sich mir das zu erlauben. Daraufhin habe ich das ihm wiederholt, immer wieder hat sie das wiederholt, also arabisches Fa'atabtuhu miraran, das mehrmals habe ich ihn nochmal darum gebeten, aber die haben mir das getan, ich will das denen auch zurückzahlen und so weiter und so fort. Fa'adinani, darauf hat der Prophet mir das erlaubt. Dann ging sie, hat das für diese Leute gemacht und dann kam sie zurück und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet. Und der Hadith ist Hassan bei Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Und aus solchen Begebenheiten sehen wir, dass der Prophet a.s.w., und das werden wir auch am Ende nochmal uns anschauen, wenn wir diesen Vers abgeschlossen haben, dass der Prophet a.s.w. Immer das eigentliche Ziel der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala als sein wesentliches Ziel gesetzt hat. Das, worum es wirklich geht. Und dass andere Angelegenheiten, die Nebensächlichkeiten sind, die sind zwar wichtig, es gibt Halal, es gibt Haram und so weiter, aber das darf einen nicht abhalten von dem eigentlichen Ziel der Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und dafür haben sie mehrere Beispiele aus der Sunna. Das heißt, wenn sie diese ganzen Sachen erfüllen, wenn sie den Treueid leisten, in Bezug auf die erwähnten Dinge, dann nimm ihren Treueid an. Ja? Das heißt also, sie sagen, wir leisten dir den Treueschwur, wir schwören dir die Treue in Bezug auf 1, 2, 3, 4, 5 und dann nimmt der Prophet von ihnen die Treue an und Allah sagte, und bitte für sie um Vergebung. Wir wissen, ein Mensch kann nicht alles auf die beste und hundertprozentige Art und Weise umsetzen. Und deswegen heißt es in manchen Überlieferungen, dass der Prophet a.s., wenn Leute ihm den Treueschwur geleistet haben, er hinzugefügt hat und gesagt hat, sagt, soweit es uns möglich ist. Soweit es uns möglich ist. Dann haben sie es hinzugefügt, damit sie eben nicht sich überstrapazieren, was sie eben nicht zu leisten vermögen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. In diesen Ayat befindet sich der Beweis der Gesetzlichkeit für die Bay'a, für den Imam der Muslime. Und ich möchte auch euch eine weitere Überlieferung von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu arda nicht vorenthalten, in der der Prophet alayhi salatu wassalam Umar als seinen Gesandten zu den Frauen entsandt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sandte Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu und sagte zu ihm, sagt zu den Frauen: Wahrlich, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam nimmt von euch den Treueschwur an, dass ihr niemandem Allah subhanahu wa ta'ala beigesetzt. Anwesend war da die Tochter von Utba ibn Rabi'a, und zwar hieß sie Hind. Vielleicht kennt ihr aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Hind, sie war diejenige, die den Bauch von Hamza radiallahu ta'ala aufgeschlitzt hatte. Und Hamza, das war der Onkel des Propheten alaihi salatu wasalam. Und sie war jetzt anwesend unter diesen Frauen und sie hatte ein mächtiges Problem, weil sie hatte Angst um ihr Leben gehabt. Denn der Prophet alaihi salatu wasalam hat den meisten verziehen am Tag von Fath, aber es gibt manchen Männer und Frauen, denen er nicht verziehen hat und deren Hinrichtung er angeordnet hat. Und sie hat natürlich Angst gehabt, dass sie auch zu ihnen gehört. Und deswegen sagte Umar radiallahu anhu Hind, die Tochter von Utba ibn Rabi'a, die den Bauch von Hamza rahimahullah aufgeschlitzt hatte, war anwesend, aber unkenntlich. Sie hatte sich unkenntlich gemacht. Dann sagte sie sagte zu sich selbst quasi, oder dachte sich: Wenn ich anfange zu reden, dann wird er mich erkennen. Und wenn er mich erkennt, dann tötet er mich. Und deswegen verdeckte ich mich oder machte ich mich unkenntlich aus Angst vor dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam. Aber die Frauen um mich herum, sie schwiegen. Die Frauen hinterherum, sie schwiegen und weigerten sich zu reden. Daraufhin sagte Hind, während sie unkenntlich war: Wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von den Frauen etwas verlangt, was von den Männern nicht auch verlangt? Daraufhin schaute sie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam an und sagte zu Umar: Sag ihnen, wala yasriqn. Das heißt, sie sollen auch den Treueschwur leisten, dass sie keinen Diebstahl begehen. Daraufhin sagte Hind: Es gibt immer Menschen, die sagt man, sie müssen unbedingt was sagen, sie müssen sich wehren, sie müssen. Die einen, die akzeptieren es einfach, wie es ist, und die anderen, die fühlen sich durch solche Sachen, wenn ich dir sage, wenn du ein ehrlicher Mensch bist, ein guter Mensch bist, und ich sage dir, du sollst mir schwören, nicht zu stehlen. Du fühlst dich beleidigt, weil du ehrenvoll bist. Ja, du sollst schwören, niemals Zina zu begehen. Du sollst schwören, niemanden zu töten. Und du bist wie ein Mensch, der mit solchen Sachen überhaupt nichts zu tun hat. Okay? Und so hat sie sich gefühlt. So hat sie sich gefühlt. Wie dem auch sei, da sagte, Umar sagte zu ihnen: Und ihr sollt den Treueschwur leisten, keinen Diebstahl zu begehen. Daraufhin sagte Hind: Bei Allah, manchmal nehme ich etwas vom Vermögen von Abu Sufyan. Manchmal nehme ich jetzt von Abu Sufyan und ich weiß nicht, ob das mir erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Also deine Ehefrau nimmt vom Vermögen ihres Mannes, ohne ihn zu fragen manchmal, und sie sagt: Ich weiß nicht, ist es erlaubt oder ist nicht erlaubt, und widerspricht das dem Treueschwur, den ich gerade leiste oder nicht. In dem Moment sagte Abu Sufyan, ihr Ehemann, er sagte: Was auch immer du in der Vergangenheit genommen hast, egal ob es noch da ist oder nicht mehr da ist, ich habe dir verziehen, es ist halal für dich. Was hat er dadurch gemacht? Atabai, jetzt weiß der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wen er vor sich hat. Deswegen, daraufhin lachte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam und erkannte sie. Dann rief er sie zu sich. Daraufhin, sie hat Angst. Wenn jemand ruft, jetzt entweder so oder so, es wird akzeptiert oder akzeptiert. Weil der Prophet hat am Tag der Mi'rad nicht von allen akzeptiert. Manche Männer, die ihm den Treuespruch geleistet haben am Tag der Befreiung von Makka, ihm die Hand gestreckt haben, er hat die Hand ihm nicht gegeben. Auf jeden Fall, er rief sie zu ihr. Daraufhin kam sie und nahm ihn bei der Hand, und suchte Zuflucht beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Du bist Hind. Daraufhin sagte sie, möge Allah uns das verzeihen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von ihr abgelassen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war der Letzte, der sich gerecht hätte aus persönlichen Gründen, wie wir kennen. Aus persönlichen Gründen, weil der ist. Der Prophet ließ dann von ihr ab, hat sie ließ von der Strafe also von ihr ab und sagte er, وَلَا يَزْنِينَ. Und sie sollen den Treueschwur leisten, kein Sinner zu begehen. Daraufhin sagte Hind, O Gesandter Abbas, eine freie Frau begeht Sinner? Seit wann begeht eine freie Frau Sinner? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, bei Allah, eine freie Frau begeht kein Sinner. Daraufhin sagte er, وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنْ. Und sie sollen noch den Treueschwur leisten, ihre Kinder nicht zu töten. Daraufhin sagte Hind, أَنْتَ قَتَلْتَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَنْتَ وَهُمْ أَبْصَرُ. Du hast die am Tag von Badr getötet. Ihr wisst am besten über sie Bescheid. Also wer ist noch übrig geblieben? وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. Und sollten auch einen Treueschwur leisten, dass sie keine Lüge erdichten oder ersinnen vor ihren Händen oder vor ihren Füßen. Wie gesagt, haben, damit sind die Findelkinder gemeint. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. Und dass sie auch dir nicht, dich dir nicht widersetzen in Dingen, die in Ordnung sind oder die rechtens sind. Und daran, der Überlieferer sagte, er hat ihnen auch verboten, die Wehklage zu machen. Und die Leute aus der Jahiliyyah pflegten nämlich ihre Kleider dabei zu zerreißen und ihre Gesichter zu zerkratzen und ihre Haare zu zerschneiden und zu sagen, o wehe mir, o wehe mir. Atiyya, radiallahu ta'ala anha, berichtet auch über diese Bay'a und sie sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, sammelte er die Frauen der Ansar in einem Haus. Also sehen wir, jetzt in dieser Begebenheit, der Prophet a.s.w. hat diese Art Bay'a bei der ersten Aqaba, bei der zweiten Aqaba, am Fath Makkah und jetzt hier auch nach der Befreiung oder nach der Auswanderung in Medina, nach der Auswanderung nach Medina auch erwähnt. Er sammelte sie a.s.w. in einem Haus und dann sandte er zu ihnen Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala. Umar stellte sich dann bei der Tür auf, begrüßte die Frauen und sie erwiderten den Gruß. Daraufhin sagte er, ich bin der Gesandte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu euch. Daraufhin sagten die Frauen, herzlich willkommen zum Gesandten Allahs und auch zum Gesandten des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, ihr sollt mir den Treueschwur leisten, Allah nichts beizugesellen, nicht zu stehlen, keinen Sinner zu begehen. Daraufhin sagten wir Frauen, jawohl. Daraufhin streckte er seine Hand von außerhalb des Hauses nach innen und sie ebenfalls streckten ihre Hand vom Inneren des Hauses und daraufhin sagte Umar radiallahu ta'ala, Allahumma ashhad, wo Allah bezeuge. Und das zeigt, dass der Treueschwur, wenn er aber dem Gesandten Allahs geleistet wird, a.s.w., oder einer Person, die in seinem Namen handelt und beauftragt worden ist, da gibt es keinen Unterschied. Das muss nicht jede einzelne Person, den Propheten oder den Imam der Muslime, selbst den Treueschwur leisten, sondern es kann auch ein Vertreter in seinem Namen sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im darauf folgenden, bevor wir auf den darauf folgenden Vers kommen, möchte ich noch sagen, auffallend in diesem Vers ist, dass hier angeordnet worden ist, Dinge zu unterlassen. Das heißt also, hier wurde nicht wie bei Männern teilweise der Treueschwur geleistet, Dinge zu tun, sondern hier sind alles Dinge im Allgemeinen, die zu unterlassen sind. Und noch auffallend ist, dass hier im Vers die sogenannten Al-Daruriyat Al-Khams erwähnt worden sind. Das sind die sogenannten Notwendigkeiten. Das ist ein riesengroßes Thema für sich, aber Allah subhanahu wa ta'ala, die Gesetzgebung, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, wie wir immer sagen, unterscheidet sich ja unter den Propheten hinsichtlich den Glaubensaspekten nicht.
Und wir sagen öfter, sie unterscheiden sich aber in Bezug auf Gesetze. Okay? Das heißt, kann sein, uns sind 5 Gebete auferlegt, anderen sind vielleicht mehr oder weniger Gebete früher auferlegt worden und so weiter. Aber auch diese Aussage ist korrekt, aber nicht in Bezug auf 5 Aspekte. Es gibt 5 Aspekte, die in der islamischen Scharia genauso wie in jeder anderen Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala, in der Tora und auch im Evangelium immer wieder angesprochen werden. Und die ändern sich auch nicht von Zeit zu Zeit und von Region zu Region. Und das sind eben diese hier in diesem Vers angesprochenen. Und dazu gehört erst einmal die Bewahrung der Religion. Ja, jedes Gesetz Allahs, egal wie es war, ob es 3 Gebete, 5 Gebete, 10 Gebete, hatte zum Ziel die Bewahrung der Religion, das Dien eines jeden Menschen. Zweitens, die Bewahrung des Vermögens. Ja, Bewahrung des Vermögens, und deswegen, also jetzt in Bezug auf die Aya, sehen wir eine Form der Bewahrung der Religion im Verbot des Schirk. Ja. In Bezug auf Bewahrung des Vermögens sehen wir bei dem Verbot über den Diebstahl. Wala yasriqun. Dann haben wir die Bewahrung der Nachkommenschaft. Die wird verwirklicht durch das Verbot von Az-Zina. Und natürlich auch die Sache mit den Findelkindern. Und die Bewahrung des Lebens. Die Bewahrung des Lebens, Hifz an-Nafs, sehen wir im Verbot zu töten. Und die Bewahrung des Verstandes, und dann haben wir schon alle 5, die Bewahrung des Verstandes, taban, sehen wir in dem allgemeinen Vers, wo es heißt, وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف, das heißt, dass sie dir sich nicht dir widersetzen in Dingen, die rechtens sind. Und dazu gehört zum Beispiel das Verbot, Alkohol zu trinken, das Verbot, Drogen zu nehmen, all dies ist hiermit beinhaltet. Und das ist eine der Vollkommenheiten der islamischen Gesetzgebung und der göttlichen Gesetzgebungen überhaupt, die es gegeben hat schon immer. Warum? Weil das sind die Aspekte, wodurch es Ordnung gibt, wodurch Menschen zusammenleben können. Und die verwirklichen sich aber, diese Aspekte verwirklichen sich in den Gesetzen unterschiedlich. Die verwirklichen sich in den Gesetzen unterschiedlich, aber sie sind immer so gewesen. Auch wenn sie manchmal zeitweise ausgesetzt sind, aber das sind die 5 Prinzipien oder die sogenannten 5 Ziele oder Notwendigkeiten, die es in jedem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala immer gegeben hat. Im 13. Vers stellt Allah subhanahu wa ta'ala den Zusammenhang her mit dem Anfang der Sura, in der uns Allah azza wa jal verboten hat, die Ungläubigen zu Schutzherren zu nehmen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, O die ihr glaubt, nehmt nicht Leute zu Schutzherren, denen Allah zürnt. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sehen in diesem Vers einen Hinweis darauf, als würde er betonen, es geht hier nicht nur um die polytheistischen Mekkaner, die euch bekriegen, sondern auch um das Volk der Schrift. Aber der Vers ist allgemein gehalten. Deswegen sagen andere Gelehrte wie Imam Shawkani, rahimahullah ta'ala, dass es hier um alle Formen von Nichtmuslimen geht. Und wie gesagt, der Verbindung wird hier nochmal zum Anfang der Sura hergestellt. Diejenigen, denen Allah zürnt, das sind diejenigen, mit denen Allah zornig ist, subhanahu wa ta'ala. Manche beziehen das auf Menschen, die wissen, was sie tun, die Wahrheit kennen, sie aber verleugnen. Aber wie gesagt, diese Aya ist allgemein und bezieht sich auf alle. Sie haben ja die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben, so wie die Ungläubigen die Hoffnung auf die Toten in den Gräbern aufgegeben haben. Diese Aya im Arabischen, wenn wir uns die Übersetzung anschauen, sehen wir, sind manche Worte in Klammern gesetzt. In Klammern gesetzt heißt was? Die stehen eigentlich nicht da. Und sie wurden nur hinzugefügt, damit wir die Bedeutung besser verstehen. Manche Ulama, rahimahullah ta'ala, sagen, also ich sage nochmal, was im Arabischen steht, damit wir das verstehen. O die ihr glaubt, nehmt nicht die Leute zu Schutzherren, denen Allah zürnt. Sie haben ja die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben, genauso wie die Ungläubigen die Hoffnung auf die Grabesbewohner aufgegeben haben. Und die Frage ist jetzt, in welcher Hinsicht haben sie die Hoffnung auf die Grabesbewohner aufgegeben? Nach einer Ansicht, und so ist es auch hier übersetzt worden, ist gemeint hinsichtlich der Wiederauferstehung der Toten. Das heißt also, diese Menschen, mit denen Allah unzufrieden ist, mit denen Allah zornig ist, sie haben die Hoffnung auf das Jenseits so aufgegeben, wie sie aufgegeben haben, dass der Tote aus seinem Grab aufstehen wird. Denn der Tote ist gestorben. Das heißt, er wird nicht mehr zu diesem Leben zurückkehren. Er wird nicht mehr zu diesem Leben zurückkehren. Das heißt also, das ist die eine Auslegung. Und die Frage ist eben, warum die Wiederauferstehung gemeint ist für das nächste Leben, nicht für dieses Leben. Ja, das heißt, sie haben die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben, weil sie nicht daran glauben. Genauso wie sie nicht daran glauben, dass die Toten zum Leben auferstehen werden. Oder, und das ist die zweite Auslegung, sie glauben sehr wohl an das Jenseits. Sie kennen die Wahrheit, wie das Volk der Schrift, aber sie haben die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben, genauso wie sie die Hoffnung auf die Leute im Grab aufgegeben haben, dass sie, weil sie nämlich an das Jenseits glauben, aber aufgrund der Sünden, die sie begangen haben, haben sie keine Hoffnung mehr auf die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Ja? Also das heißt also in beiden Aspekten, die erste Ansicht ist von Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, und die zweite Ansicht ist von Imam Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, weil sie, beziehungsweise Ibn Abbas war der Ansicht, dass sie nicht an das Jenseits glaubten, weil sie nicht an das Jenseits glaubten, und andere sagten, sie glaubten an das Jenseits, aber aufgrund der Sünden, weil das Volk der Schrift, ja, sie glauben an das Jenseits. Aber die Gelehrten unter ihnen wissen, dass sie die Hoffnung auf das Paradies aufgeben können, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala beigesellen und nicht wirklich ihren Propheten folgen, so wie es eigentlich der Fall hätte sein müssen. Das sind die Ayat von Surat Al-Mumtahina. Und wir möchten uns noch ein paar zusammenfassend ein paar Zerstörungsfaktoren uns anschauen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht, dass Al-Shirk und Al-Sariqa ist der Diebstahl und Al-Zina. Und ihr seht, diese ganzen Sünden, das sind Sünden, die nicht nur zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala sind. Erstmal Al-Shirk könnte man meinen, zwischen dir und Allah, ja, aber wir reden ja über die Geschwisterlichkeit. Und sobald du aus dem Islam rausgehst, gehst du aus der Geschwisterlichkeit raus. Richtig? Deswegen Al-Shirk zerstört die Geschwisterlichkeit, der Diebstahl, das versteht sich von selbst. Al-Zina, wal-Iyadu billah, zerstört ganze Gesellschaften. Al-Qatl, Mord, was gibt es noch mehr zu zerstören als Mord? Lügen und allgemein Sündhaftigkeit. Und es hieß ja auch in dem Hadith, den wir am Anfang vorgelesen haben, dass der Treueschwur auch geleistet worden ist in Bezug auf Hadith von Ibn Ubadah radiallahu anhu, die Gehorsamkeit gegenüber den Leuten, die denen gegenüber Gehorsamkeit verpflichtend ist. Und wenn das nicht geschieht, dann natürlich führt das zu Streit und Unruhe. Und hier sehen wir ebenfalls, dass nicht nur das Hergeben von guten Taten, nicht nur das Hergeben von, also das heißt von Vermögen, das Spenden, jemandem etwas Gutes zu tun, nicht nur das sind Arten von Spenden, sondern auch, wenn man das Übel, was man bei sich hat, anderen Leuten vorenthält und vor ihm zurückhält. Ja. Das heißt also, es ist auch eine Form der Spende, wenn du einfach andere Menschen nicht störst, andere Menschen nicht quälst, andere Menschen nicht beleidigst. Wenn du das zurückhältst, ist es eine Form von Spende. Deswegen, als der Prophet a.s. gefragt worden ist, oh Gesandter Allah, stell dir vor, es gibt Taten, die kann ich nicht umsetzen. Dann sagt er, takuffu sharraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Er sagt, dass du dein Übel vor den anderen Menschen zurückhältst, ist eine Form der Sadaqa von dir selbst gegenüber. Und auch logisch, das Hadith in Sahih Muslim, und auch logisch gesehen, subhanallah, wenn du yani, eine gute Tat machst, was geschieht dadurch? Du erschwerst deine rechte Waagschale. Und wenn du eine schlechte Tat tust, dann erschwerst du deine linke Waagschale. Das heißt also, wenn du die schlechte Tat nicht tust, im Gegenzug dazu, wird die rechte Waagschale schwerer. Ja? Weil ob du was rauf tust oder dort nichts hin tust, ist ein Vorteil in beiden Hinsichten. Ja. Und auch lernen wir aus diesen Ayat, dass der Mensch nicht perfekt ist. Und dass der Mensch fehlerhaft ist. Und dass der Mensch sündigt. Und dass die Menschen, egal wie gewaltig und großartig sie sind, sie begehen Fehler. Wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta. Jeder Mensch begeht häufig Fehler. Das Wort im Arabisch khatta ist nicht wie khatib. Khatib ist jemand, der einen Fehler macht. Aber khatta, das ist die Betonung davon. Häufig Fehler. Vielleicht jeden Tag macht irgendein Fehler. Und deswegen, trotz dieser ganzen das waren Sahaba, die den Treuschwur geleistet haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Sahabiyat, er sagte, wastaghfir lahunna Allah, und bitte für diese Frauen um Verzeihung, denn wahrlich Allah ist allvergebend und barmherzig. Und deswegen Allah sagt dir, ich habe diese Eigenschaft, bitte mich darum und so werde ich dir sie auch gewähren. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala bei seinem Namen, bei seinen Eigenschaften, bei der Eigenschaft seiner Barmherzigkeit und bei der Eigenschaft seiner Vergebung, dass er uns unsere Sünden vergibt. Die Sünden, die wir mit unserer Zunge begehen, die Sünden, die wir mit unserem Körper begehen, die Sünden, die wir mit unserem Herzen begehen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns innerlich reinigen, äußerlich reinigen. Allah subhanahu wa ta'ala ist, wir sind mit Allah subhanahu wa ta'ala, unserem Herrn, zufrieden. Und mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unserem Propheten, zufrieden. Und mit der islamischen Religion zufrieden. O Allah, vergib uns unsere Fehler, vergib uns unsere Sünden, mach uns zu aufrichtigen, gläubigen Menschen und lass die Fehler und die Sünden, die wir begehen, nicht ein Hindernis sein, dabei, dass du unsere Gebete erhörst. O Allah, lass uns im Iman fast standhaft sein und stärke unseren Iman und schenke uns nützliches Wissen, auf das wir dich anbeten dürfen und nimm von uns unsere Taten an. Denn wir denken, O Herr, dass du uns zu diesen Taten leitest, damit du von uns annimmst. O Allah, lass uns nicht zu den Menschen gehören, die meinen, sie tun etwas Gutes und werden dann dadurch überrascht, dass du von ihnen nicht angenommen hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.